die Verantwortung der Gemeinde oder man könnte auch sagen die Verantwortung der Gemeindebasis. Vor ein paar Wochen ist ein Gast nach dem Gottesdienst zu mir gekommen, ein Gemeindegast, und hat gesagt, ja, im Herrenklo, die Spülung da vom Pissoir, die hört nicht auf zu rinnen. Was soll ich tun? Ah, habe ich zu mir gesagt, da gibt's doch Leute, die dafür verantwortlich sind. Und schnurstracks bin ich hingegangen, die Herren standen nämlich am Bistrotisch und haben Kaffee getrunken und habe ihnen gesagt, hey Freunde, die Herrenklospülung, die rinnt. Ja, wissen wir haben schon einen Termin ausgemacht, wann wir den Schaden beheben. Und einer dieser Herren, der hat nicht lange herumgefackelt, der hat geschaut, dass er irgendwie so ein Spray, den man in der Küche braucht, den Kalker bekommt und hat sofort das Ding repariert. Wenn es irgendeine Frage gibt, irgendein Problem in der Gemeinde, dann fragen wir immer, wer ist dafür zuständig? Wer ist dafür verantwortlich? Und wir sind oft sehr froh, vielleicht meistens, dass wir es selber nicht sind. Wir leben in Österreich und in der österreichischen Kultur gibt es so die Tendenz, Probleme immer nach oben zu delegieren. Also nicht nach unten, sondern nach oben. Bis es kein weiteres oben mehr gibt. Und die da oben, in einer Gemeinde ist es die Gemeindeleitung, ja, die sollen diese Frage jetzt beantworten, die sollen dieses Problem lösen. Heute wollen wir darüber nachdenken, welche Verantwortung die Gemeindebasis, das heißt die Gesamtgemeinde, hat. Es gibt einen Text, der genauso erhebend ist und ansprechend ist wie der Text im 1. Petrusbrief. Das ist eben der schon angeschriebene Text im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5 und dort in den Versen 12 bis 22. Ich lese zunächst einmal diesen Text. Wir lesen hier: Wir bitten euch aber, liebe Geschwister, erkennt die an, die sich besonders für euch einsetzen und sich im Auftrag des Herrn um euch kümmern und euch den rechten Weg zeigen. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit, hört niemals auf zu beten, dankt Gott unter allen Umständen. Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch Jesus Christus. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Vier Verantwortungen, die jedes Gemeindeglied, die jeder von uns hat, die die Gemeinschaft als Ganzes hat, werden in diesem Text genannt. Sie sind ja auch hier aufgelistet. Ich beginne gleich mit der Verantwortung der Gemeindebasis gegenüber den Mitarbeitern und Leitern. Wir lesen hier davon, dass die Geschwister den Leitern und Mitarbeitern gegenüber Anerkennung, Achtung und Liebe zeigen sollen. Wozu brauchen die das eigentlich? Es steht hier, die Verantwortlichen, und man kann hier beides sehen, die Verantwortlichen, Mitarbeiter und Leiter, sprich Älteste, Diakone und weitere Mitarbeiter, sie mühen sich ab für die Gemeinde, sie tragen Verantwortung. Verantwortung belastet, Einsatz belastet. Und deswegen brauchen die Leiter und Mitarbeiter Ermutigung. Sie brauchen moralische Unterstützung. Es geht darum, Frust zu vermeiden? Bekommen die Leiter und Mitarbeiter, die sich abmühen, eben diese Anerkennung, dann verringert das den Frust. Weil oft genug hat man das Gefühl, wozu tue ich mir das an? Was ist wirklich die Wirkung von meinem Einsatz? Ich bin jeden Abend unterwegs für die Gemeinde. Am Schluss ist mir irgendjemand dankbar? Genau dieses Thema greift Paulus hier auf und sagt, es ist die Verantwortung der Gemeindebasis, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter und die Leiter gerne dienen. Verantwortung braucht die seelische Unterstützung der ganzen Gemeinde, damit Leiter und Mitarbeiter sie tragen können. Einsatz benötigt die Anerkennung. Ja, wir wissen es zu schätzen. Das stimmt schon, manchmal meckern wir. Manchmal zeigen wir uns nicht irgendwie so zufrieden. Aber eigentlich müssen wir sagen, wir erschätzen es. Und das bringe ich durch mein Gesicht und manchmal durch meine Worte zum Ausdruck. Das, so schreibt Paulus, ist Verantwortung der Gemeindebasis. Das Dritte, was Paulus hier nennt, er spricht von der Seelsorge, es ist unterschiedlich formuliert, er spricht von der Seelsorge, die die Mitarbeiter und Leiter durchführen. Auch die Seelsorge, die geübt wird, benötigt für die, die sie durchführen, bestätigende Annahme. Danke, dass du mir weitergeholfen hast. Die erste Verantwortung, die Paulus hier nennt, der Gemeindebasis, ist Verantwortung gegenüber den Leitern und Mitarbeitern. Die zweite Verantwortung ist die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Und da lese ich noch einmal den Vers 14. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Im Vers 15 kommt dann noch ein zweiter Aspekt, aber dieser erste Aspekt, der im Vers 14 genannt wird, Verantwortung von allen Geschwistern gegenüber der Gemeinschaft, ist die Gemeinschaft zu stärken. Und das geschieht, indem man Verantwortung für Mitchristen, für die Einzelnen übernimmt. Zunächst einmal spricht er vom Zurechtweisen. Zurechtweisen ist manchmal notwendig. Manchmal muss man innerhalb einer Gemeinschaft, einer Familie genauso, bei den Teenagern vielleicht, genauso wie in einer christlichen Gemeinschaft, einfach Grenzen setzen. Man muss jemanden korrigieren. Zum Beispiel, wenn jemand nicht arbeiten geht, sondern andere ausnützt, muss die Gemeinde korrigierend eingreifen. In einer Schwestergemeinde bei uns in der Gegend, die hatten ein Gemeindeglied, das schon gearbeitet hat, aber für, was weiß ich, irgendwelche Dinge ständig andere Geschwister um Geld angepumpt hat. Und ich glaube, der Pastor hat dann mittlerweile 10.000 oder 12.000 Euro dieser Person schon ausgeborgt oder gegeben. Wenn so etwas ist, muss man Grenzen setzen. Bei aller Liebe, bei aller Wertschätzung, bei aller Hilfsbereitschaft. Dann gibt es andere Situationen, wo man Grenzen setzen muss. Wenn jemand die Familie verlässt, willkürlich, einfach den Rest der Familie im Stich lässt, ob das die Mutter oder der Vater ist, dann müssen Grenzen gesetzt werden. Weist die Unordentlichen zurecht. Wer Verantwortung für sein eigenes Leben nicht übernehmen will, sondern immer einen Dummen sucht und findet, der für ihn die Kastanien aus dem Feuer holt, dann muss man Grenzen setzen, zurechtweisen. Das ist eine Aufgabe, die jeder Einzelne von uns an der Gemeinschaft, an den Geschwistern hat. Zweimal spricht Paulus hier die Empfänger an, indem er sagt, liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, nicht liebe Älteste, nicht liebe Diakone, nicht liebe Mitarbeiter der Seelsorge, sondern alle spricht an. Dann das Zweite, was er sagt, es gibt Leute, die sind mutlos, die sind ängstlich, die brauchen Mut, die brauchen Aufmunterung. Da gibt es Menschen auch unter uns, die sich etwas nicht zutrauen, für die eine Situation im Leben eine ganz, ganz große Hürde ist. Menschen, die Angst haben, einen weiteren Schritt im Leben zu gehen. Sie brauchen Aufmunterung, sie brauchen einen Mutmacher. Einer unserer Söhne hat von seinem Chef verordnet bekommen, den LKW-Führerschein zu machen. Der Chef hat ihn in den Theoriekurs geschickt, das ist ungefähr vor einem Jahr gewesen. Aber diese Prüfung zu machen, ist für unseren Sohn eine so große Hürde, er hat sie bis jetzt nicht geschafft. Nicht, weil er zu dumm oder zu blöd wäre, das ist nicht das Problem. Aber jemand, der für den etwas so eine große Hürde ist, dass er nicht drüber kommt, er braucht Aufmunterung, Mut machen. Wer ist dafür verantwortlich? Das Seelsorgeteam? Die Ältesten? Nein. Die Geschwister, wir alle. Es gibt vielleicht jemand, eine junge Frau, einen jungen Mann, der sich nicht getraut, sozusagen zu heiraten, der sich nie sicher ist, ob es die richtige Partnerin, der richtige Partner ist. Und auch so jemand braucht vielleicht ein gutes Gespräch, ein aufmunterndes Gespräch, wo man miteinander bespricht, dass die Partnerin, der Partner charakterlich fest ist, eine ordentliche Person ist und dass man sie schon heiraten kann. Dass man nicht zögern muss. Es gibt weitere andere Situationen. Jemand, der resigniert ist wegen seinen Kindern. Teenager sind sehr schwierig, ist resigniert in der ganzen Geschichte der Erziehung. Auch so jemand braucht Ermutigung, Aufmunterung, Bestärkung, nicht aufzugeben. Eine weitere Aufforderung, die hier in diesem kurzen Vers steht, heißt, helft den Schwachen. Wir sehen, es gibt verschiedene Gruppen von Personen, die eine Form der Unterstützung brauchen. Und verantwortlich dafür ist die Gemeinschaft als Ganzes. Helft den Schwachen. Das ist für uns relativ leicht nachzuvollziehen, wenn es um jemand geht, der körperlich schwach ist. Eine ältere Person, die vielleicht eine Begleitung braucht beim Einkauf, die das nicht mehr schafft, den Einkauf selbst zu bewältigen, so diesen großen Supermarkt mit dem Wagen zu durchfahren und die Taschen nach Hause zu schleppen. Jemand braucht ganz einfach wegen körperlicher Schwachheit Unterstützung. Das ist aber vielleicht jemand, der schwach ist in der Lebenstüchtigkeit, der viele Dinge einfach nicht checkt. Er hat da eine Schwäche. Und vielleicht ist es eben eine Person, die ein Geschwister aus der Gemeinde braucht, einen Bruder, eine Schwester, die ihm hilft, den Mietvertrag durchzulesen oder einen anderen Vertrag aufzusetzen, damit diese Person, weil sie schwach ist in diesem Bereich, nicht hilflos irgendwelcher Willkür ausgeliefert ist. Es gibt auch Schwache im moralischen Sinn, die einfach schwach sind und Versuchungen erliegen. Ein Bekannter von uns ist Christ, er ist spielsüchtig, immer wieder fällt er auf die Nase. Ja, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Man zeigt mit dem Zeigefinger auf ihn, man haut auf ihn rein und sagt, du musst dich ändern. Von all dem spricht der Paulus nicht. Wenn jemand schwach ist, ist die Gemeinschaft, liebe Brüder und Schwestern, sagt er, verantwortlich, jemandem zu helfen, zu unterstützen, wieder aufzustehen. Auch so das Leben so einzurichten, dass diese Spielsucht möglichst im Schach gehalten wird. Diese eine Person zum Beispiel hat selber mit Hilfe von Fachpersonen es bewirkt, dass er keinen Zugang zu irgendeinem Casino mehr hat, um sich zu schützen. Manche Menschen sind schwach und brauchen Hilfe, sich zu schützen. Dafür ist die Gemeinschaft verantwortlich. Geduld. Und hier steht, habt Geduld mit allen. Habt Geduld mit allen. Das heißt, Geduld mit allen, Nachsicht mit allen zu haben. Geduld bedeutet, jemanden nicht zu schnell aufzugeben. Es bedeutet aber auch, andere auszuhalten, sie zu ertragen. Geduld mit allen, das betrifft die Vielredner. Geduld mit den Vielrednern, die kein Ende finden und man ist schon ganz unruhig. Wann hört er endlich oder hört sie endlich auf zu reden? Wann komme ich auch zu Wort? Geduld genauso mit den Schweigsamen. Da hilft es nicht mal, jedes Wort aus der Nase zu ziehen. Es ist wirklich mühsam. Geduld, sagt Paulus. Geduld mit den Dominanten, mit denen, die sich immer in Szene setzen, die sich immer wichtig machen oder die einfach irgendwie glauben, sie sind wichtig. Geduld mit den Komplizierten. Mamma mia, wie kann man das Leben so kompliziert machen? Warum müssen wir immer 10-mal über das Gleiche diskutieren? Wir hätten doch schon eine Lösung gefunden. Geduld mit den Komplizierten. Und jetzt könnt ihr euch alle vorstellen, du kannst auch dich selber vorstellen, dass andere mit dir Geduld brauchen. Paulus sieht die Verantwortung für die Gemeinschaft in der Gemeinschaft. Es sind nicht die Ältesten, die für die Gemeinschaft verantwortlich sind. Sie haben eine Funktion, sie haben eine Verantwortung. Es ist die Gemeinschaft. Und das geschieht, indem die Gemeinschaft, wir alle, Aufgaben an Einzelnen übernehmen, wie sie sie eben brauchen. Aber diese Verantwortung beschreibt ja auch, wie wir miteinander umgehen. Ich könnte auch eine Predigt halten zum Thema, wie gehen wir miteinander um? Eben unterschiedlich, so wie es jeder braucht, in seiner Situation, mit seiner Konstitution. Paulus zeigt, die Gemeinschaft trägt die Einzelnen. Sie trägt alle mit Geduld. Sie trägt die Schwachen, sie trägt die Unordentlichen, sie trägt die Ängstlichen. Die Gemeinschaft trägt. Und die Gemeinschaft wird aufgebaut, indem jeder Einzelne die Unterstützung erfährt, die er braucht. Eine starke Gemeinschaft, die Kraft ausstrahlt, eine starke Gemeinschaft, in der jeder bekommt, ist eine Gemeinschaft, in die investiert werden muss zuerst. Zuerst muss was rein, damit was rauskommt. Und dieses Reininvestieren kommt nicht von außen oder von oben oder von sonst wo, es kommt aus der Gemeinschaft mitten heraus. Dann der zweite Aspekt, der kommt jetzt etwas kürzer. Die Verantwortung für die Gemeinschaft ist, die Gemeinschaft auch zu schützen. Und da lese ich den Vers 15. Wir lesen hier, achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Das steht nicht ausdrücklich hier, die Gemeinschaft zu schützen, aber es ist ganz offensichtlich. Das Böse darf in der christlichen Gemeinschaft keinen Raum bekommen. Das heißt, wir als Gemeinschaft sind verantwortlich, unsere Gemeinschaft vor bösen Dingen zu schützen. In unserer Gemeinschaft zum Beispiel darf kein Platz sein, Böses mit Bösem zu vergelten. Im Gegenteil, das Böse muss mit Gutem überwunden werden. Also, schlecht reden, wenn jemand schlecht über andere redet, das darf nicht vergolten werden, indem schlecht auch über diese Person gesprochen wird. du redest schlecht über andere, also rede ich auch schlecht über dich. Genau das darf keinen Platz finden. Das ist jemand, der sich vielleicht für besser hält, jemand, weiß ich nicht, der andere ausgrenzt, der immer so ein bisschen, ja, du bist ein Christ zweiter Klasse oder ja, da hinten gibt es einen Platz, da hast du schon Platz, aber nicht wirklich mitten unter uns. Wenn jemand andere ausgrenzt und wenn das nur so ist durch sein Gehabe ist, gar nicht durch seine Worte, dann darf es nicht passieren, dass wir ihn auch ausgrenzen. Böses darf nicht mit Bösem vergolten werden. Wir müssen unsere Gemeinschaft schützen. Die dritte Verantwortung, über die Paulus hier spricht, ist die Verantwortung, die die Gemeindebasis, sprich wir alle, für unsere eigene geistliche Gesundheit haben. Wir haben die Verantwortung für unsere eigene geistliche Gesundheit. Ich lese die Verse 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, hört niemals auf zu beten. Dankt Gott unter allen Umständen. Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch Christus. Zunächst einmal spricht Paulus davon, dass jeder von uns die Verantwortung hat, die Freude in sich zu pflegen. Es ist eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. In manchen Übersetzungen ist es ausdrücklich so beschrieben. Freude, egal in welchen Umständen. Es ist eine Freude, die nicht von Umständen abhängt. Das wäre ja schwierig, nicht wahr? Die Umstände machen nicht immer Freude. Es ist eine Freude, die gepflegt wird, die von Gott abhängig ist. Eine Freude über Gottes Segen, eine Freude über Gottes Gaben. Freude, dass Gott in meinem Leben wirkt. Und diese Freude, so sagt Paulus, das ist die Verantwortung von jedem von uns, diese Freude in meinem Herzen zu pflegen. Das Zweite, was Paulus hier sagt, ist, jeder hat die Verantwortung, das Gebet zu pflegen. In einer Übersetzung heißt es, lasst euch nicht ablenken vom Beten. Das Gebet zu pflegen, das ist nicht eine fromme Übung, sondern es bedeutet, täglich, stündlich, alltäglich verarbeite ich die Dinge in meinem Leben vor Gott, indem ich die Dinge Gott klage, indem ich mich vor Gott ausspreche, indem ich Gott manchmal auch anschreie, indem ich ihn anflehe, indem ich für Dinge bete, Fürbitte für andere leiste. So, das bedeutet, das Gebet ist keine fromme Übung, sondern das Gebet ist wirklich eine Strategie der Lebensbewältigung. Indem ich durchs Gebet Gott in mein Leben hole, in meine Probleme, in meine Situationen und sage, hey, ich will, dass du mit deiner ganzen Macht in meinem Leben, in meinem Herzen wirksam bist. Das, so sagt Paulus, ist die Verantwortung von jedem Einzelnen zu pflegen und schließlich die Dankbarkeit pflegen. Paulus will, dass wir uns ein dankbares Herz erhalten. Wenn man so durch die Welt geht, sozusagen durch die verschiedenen Kontinente, dann müsste man sagen, ah, wenn ich in Europa ankomme, da sehe ich lauter dankbare Menschen. Weil die haben alles, denen geht's gut. Sind sie krank, können sie zum Arzt, kriegen jede Operation, kriegen das alles auch noch bezahlt von der Krankenversicherung und so weiter. Die haben materiell alles, die brauchen nicht ständig Angst zu haben vor irgendwelchen Menschen, die ihnen Böses wollen. Ist das so? Paulus sagt, die Dankbarkeit im Herzen pflegen. Die, egal wie, ob wir im Schlaraffenland leben oder nicht, die Dankbarkeit, die leider muss gepflegt werden, so wie der Garten, das kommt nicht von selbst. Wenn ich meine geistliche Gesundheit persönlich pflege, dann werde ich, wenn man das so jetzt überträgt, dann werde ich als Christ in der Gemeinschaft eine freudige und eine dankbare Person sein. Ich werde freudig und dankbar auftreten. Das heißt nicht immer, dass ich top drauf sein muss und mit einem so ein bisschen über den Boden schweben. Damit ist es überhaupt nicht gemeint. Auch wenn ich in einer schwierigen Situation bin, bin ich dankbar und strahle das natürlich aus. Ich werde als Person in der Gemeinschaft leben, die mit Gott auf Tuchfühlung ist. Und all das zieht Kreise in die Gemeinschaft hinein. So, wenn ich meine eigene geistliche Gesundheit pflege, so baue ich an der Gemeinschaft. So wie die Schwachen meine Unterstützung brauchen, so braucht die ganze Gemeinschaft meine Pflege, die Pflege meines Herzens. Die vierte Verantwortung, die Paulus hier nennt, ist die Verantwortung für das ungehinderte Wirken des Geistes Gottes. Ich lese die Verse 19 bis 22. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Paulus will also, dass Gott in der Gemeinde ungehindert zum Zug kommen kann. Wenn Gott spricht, dann muss das ungehindert passieren können. Zunächst einmal sagt er, wir sollen dem Wirken des Geistes nichts in den Weg legen. Der Heilige Geist wirkt, den muss man weder dazu auffordern, noch irgendwie animieren oder sonst was. Der wirkt. Das Einzige, was wir tun können, in negativer Weise, ist ihn daran hindern. Wir müssen nichts tun, damit er wirkt. Wir können ihn nur daran hindern. Das beschreibt Paulus hier. Und das geschieht einmal durch Unglauben. Das geschieht, wenn wir Gott, den Heiligen Geist, nicht ernst nehmen. Das geschieht, wenn wir uns, das würden wir niemandem verraten, aber wenn wir uns letztlich weigern, uns verändern zu lassen. Das würden wir niemals sagen, aber der Heilige Geist sieht es. Das sind ein paar so Hinderungen, wie wir das Wirken des Geistes hindern können. Und wir als Gemeinschaft, alle miteinander, sind verantwortlich, dass das nicht geschieht, sondern der Heilige Geist ungehindert wirken kann. Dann wird es etwas konkreter nach diesem allgemeinen Aussage, nämlich prophetische Aussagen sollen wir nicht geringschätzig übergehen oder geringschätzen. Prophetisches Reden, in manchen Gemeinden ist das sehr ausdrücklich, jetzt kommt eine prophetische Rede, Gott sagt euch oder sonst etwas. In anderen Gemeinden ist das nicht so, da wird das nicht so betont, aber das heißt noch lange nicht, dass es keine prophetischen Reden gibt. Also egal, ob prophetische Reden als solche tituliert werden oder ob es Menschen gibt, die prophetisch reden, ohne dass es groß so benannt wird, egal. Prophetische Reden decken auf, bringen Dinge ans Licht, die nicht in Ordnung sind. Prophetisches Reden prangert manchmal an. Auf jeden Fall, manchmal, nicht immer, aber manchmal ist prophetisches Reden unbequem. Es ist unangenehm. Und da ist es leicht, das abzutun, nicht wahr? Es ist leicht, das einfach geringschätzig zu übergehen. Manchmal ist das prophetische Reden herausfordernd. Menschen fordern uns heraus, aus der persönlichen Komfortzone unseres Lebens herauszutreten. Wenn jemand zum Beispiel sagt, wir als Gemeinde sollten uns um sozial schwache Menschen im Meran kümmern, das wäre unser Beitrag sozusagen als Gemeinde für die Gesellschaft. Wer will schon mit diesen Menschen etwas zu tun haben? Meist ist es eine Investition, ein bisschen krass gesagt, für den Hugo. Die Menschen, man investiert in sie, sie sind weder dankbar, sie ändern nicht ihr Leben, gar nichts. Und wenn jetzt jemand kommt, der sagt, genau das sollen wir als Gemeinde tun. um diesem Menschen Gottes Liebe zu erweisen, nicht davon zu reden, dann fordert uns das heraus, aus der Komfortzone herauszugehen. Und auch hier wiederum, die Gefahr ist leicht, prophetisches Reden geringschätzig zu übergehen und so ein bisschen zur Seite zu schieben. Dann der schon wieder. Ständig sollten wir mehr beten. Sie schon wieder. Ja, ja, kennen wir schon, kennen wir schon. Gottes Reden, sagt der Paulus, muss sorgfältig geprüft werden. Im Gegensatz zur Lehre, die unbedingt angenommen werden muss, soll prophetisches Reden geprüft werden. Weil im prophetischen Reden, ich werde gleich noch ein bisschen erklären, was es bedeutet, kann auch Unfug mittendrin sein oder Wunschdenken mittendrin sein. Deswegen muss es geprüft werden. Ist es wirklich von Gott? Ist es wirklich das, was Gott uns sagen will? Prophetisches Reden ist eben nicht der Versuch von Einzelnen, sich wichtig zu machen. Prophetisches Reden ist die Art Gottes, wie er heute durch Geschwister unter uns zu uns redet. Man muss sich das so vorstellen. Da ist ein Anliegen, das Gott hat für diese Gemeinde. Und dieses Anliegen wird im Herzen eines Menschen, eines Mitchristen innerlich bewegt. Man kann auch sagen, es wird im Herzen wiedergekäut. Gott hat ein Anliegen, Gott ist etwas wichtig, das wird wiedergekäut, bewegt im Herzen und dann kommt es raus in Form eines prophetischen Wortes. Ob es so benannt wird oder nicht, ist egal. Und dieses Reden Gottes muss unbedingt ernst genommen werden, sagt uns der Paulus. Und dafür ist die Gemeinschaft als Ganzes verantwortlich. Schließlich sagt der Paulus, sollen wir dem Bösen, das sich einschleichen will, keine Chance geben. Eben der letzte, meidet das Böse in jeder Gestalt, gebt dem Bösen keine Chance. Und ich möchte das jetzt ein bisschen auch auf das prophetische Reden beziehen. Manchmal schleicht sich auch durch prophetische Worte, durch prophetisches Reden etwas Schlechtes, etwas Böses ein. Ein Beispiel ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Das ist, das Wohlstandsevangelium sagt, Christen, die gottgemäß leben, die genug spenden, die genug beten, die segnet Gott mit Reichtum und mit Erfolg. Bist du reich? Bist du erfolgreich? Stehst du unter Gottes Segen? Bist du nicht reich? Bist du nicht erfolgreich? Stimmt irgendetwas in deinem Leben nicht? Ändere das schleunigst, weil Gott segnet jeden Christen, der ordnungsgemäß lebt, mit Reichtum, mit Erfolg und mit Wohlstand. Wenn jetzt durch prophetische Worte so etwas in unsere Gemeinschaft hineinkommt, sagt Paulus, das ist ein Beispiel, dann müsst ihr Grenzen setzen. Ihr dürft solchen Dingen keinen Eingang in eure Gemeinschaft erlauben. Als Brüder und Schwestern haben wir eine große Verantwortung für uns als Gemeinschaft. Noch einmal, es sind diese vier Verantwortungsbereiche. Zunächst sind wir alle gemeinsam verantwortlich, dass die Ältesten, die Diakone und die Mitarbeiter ihren Dienst gerne und motiviert tun, weil sie dafür diesen Anerkennung, diesen Respekt bekommen. Sie bekommen ein Feedback, das sie ermutigt. Dann sind wir verantwortlich dafür, gemeinsam unsere Gemeinschaft so zu bauen und zu stärken, zu schützen. Das geschieht, wenn wir eben miteinander so umgehen, dass wir einander weiterhelfen. Ich habe das alles ausgeführt. Wir sind verantwortlich für unsere eigene geistliche Gesundheit, sie zu pflegen, um als starkes, gesundes Mitglied in die Gemeinschaft hinein zu strahlen, zu investieren. Und schließlich sind wir verantwortlich für den Einfluss Gottes in unserer Gemeinschaft. ihm den Raum zu geben, der ihm gebührt. Du, und jetzt spreche ich dich, ich kann jeden von euch persönlich anschauen, du also trägst dazu bei, wie die Gemeinschaft in dieser Gemeinde ist. Du trägst dazu bei, wie du selbst und wie alle anderen in dieser Gemeinschaft leben können. Ob es eine tragende Gemeinschaft ist, eine aufnehmende Gemeinschaft, eine stärkende Gemeinschaft. Und du, das muss ich genauso sagen, hast von Gott schon alles dafür erhalten, diese vier Verantwortungen wahrzunehmen. Nämlich, du hast von Gott Begabung erhalten, um etwas beizutragen in die Gemeinschaft, um Verantwortung zu tragen. Du hast von Gott Weisheit erhalten, dass du erkennen kannst, was jetzt dran ist bei diesen verschiedenen Personengruppen, wo muss jetzt jemand aufgemuntert werden, wo muss eine Grenze gesetzt werden. Du hast von Gott Weisheit bekommen dafür. Du hast von Gott die Kraft bekommen, dich zu investieren in die Gemeinschaft, Verantwortung zu übernehmen. Du hast diese Kraft bekommen. Und schließlich, du hast die Liebe zu den Menschen in dieser Gemeinschaft bekommen, um das auch durchzudrücken, etwas beizutragen. Und jetzt ist die Frage, was machst du draus? Und meine Aufforderung ist an dich, mach was draus. Amen.